bleib heute wieder allein zurück. Und warum? Weil ich die rotkupferte Salome bin. Rot ist doch gewiss eine schöne Farbe. Die schönsten Blumen sind die Rosen. Und die Rosen sind rot. Das Schönste in der Natur ist der Morgen. Und der kündigt sich an durch das prächtigste Rot. Die Wolken sind doch gewiss keine schöne Erfindung. Und sogar die Wolken sind schön. Wenn sie in der Abendsonne brennen, rot dastehen am Himmel. Drum sag ich, wer gegen die rote Farbe was hat, der weiß nicht was Schönes. Aber was nutzt mir das alles? Ich hab doch keinen, der mir auf den Kirchtag führt. Ich könnte allein hingehen. Da spoten wieder die Malen über mir lachen und schnodern. Ich geh zu meinen Gäns. Die schnodern da nicht aus Bosheit, wenn sie mich sehen. Und wenn ich ihnen das Futter bringe, schauen sie mir auf die Hände und nicht auf den Kopf.
Weiter nicht geschaut, dann auch hätte ihn kaut. Der Spitzbubs ist wahr, lacht mich aus, wenn die hoch. Wen geht's denn was an? Ich hoff doch, ich kann vorhaben, wie ich will, aber jetzt wird's mir schon zu viel. Rote Haare von einem falschen Gemüt zeigen sollen, ist dünnste, wenn die Leute doch die Haare urteilen wollen. Es gibt Geschwufen nur mit einem Kohlraum schwarzen Haupt und jede ist angeschmiert, die ihnen was glaubt. Manch blondlockter Jüngling ist bei Tag so still und schmacht nicht, warum? Weil der Nacht luchtet viel. Und mit eisgraue Haar schauen die Herren auch so gescheit und sind oft verrückter noch als die jungen Leute. Drum aufs Haar muss man gehen, noch trifft man schon schön. Drum aufs Haar muss man gehen, noch trifft man schon schön. Mir soll einer trauen, na der wird sich verschauen. Auf er, dem geht's schlecht, denn ich beutel ihn recht. Der Kakadu ist verloren, wenn ich in mein Zorn über das Haar ankomm. Na, der geht glotzkupfert um. Die rothaarigen Madeln heißt betrübt Männer sehr, wie dumm. Das tut Madeln von jeder Couleur. Die Schwarzen heißt sind feurig, das tut Männer locken. Derweil ist ein Schwarze oft fadersten Locken. Die Blonden sind sanft, oh, eine Blonde ist erbracht. Ich kenn eine Blonde, die raucht Tag und Nacht. Doch mit grauen Haaren sind's treu, na, da stund man davor. Nicht wahr ist, die färben sich und geben auch keine Ruhe. Drum aufs Haar muss man gehen, nachher trifft man schon schön. Drum aufs Haar muss man gehen, nachher trifft man schon schön. So kopflos urteilt die Welt über die Köpfe. Und wenn man sich auch den Kopf aufsetzt, es nutzt nichts. Das Vorurteil ist eine Mauer, von der sich noch alle Köpfe, die gegen sie angrenzen, mit blutigen Köpfen zurückgezogen haben. Meiner roten Haar wegen habe ich meinen Wohnsitz mit der weiten Welt vertauscht. Und die weite Welt ist viel näher, als man glaubt. Aus dem Dorngebüsch zwider Erfahrung einen Wanderstab geschnitzt, die Chapavir-Stiefeln anzog, das Adieu-Kapperl in aller Stil geschwungen und so ist man mit einem Schritt mitten drinnen in der weiten Welt. Ja, Glück und Verstand gehen selten Hand in Hand.
Ich stehe jetzt einer Schriftstellerin gegenüber, da tun sie dir alle Tagsworte nicht. Da heißt's, jeder Ried ein Feiertagsgewandel anziehen.
Also, jetzt zu Ihnen, mein Freund.
Da ist der Augenblick, den ich im gleichen Grade gewünscht und gefürchtet habe, dem ich sozusagen mit zaghafter Kühnheit, mit mutvollem Zittern entgegengesehen.
Er hat keine Ursache, sich zu fürchten. Er hat eine gute Tournüre, eine agréable Façon. Und wenn er sich gut anlässt, wo hat er denn früher gedient?
Nirgends. Es ist die erste Blüte meiner Jägerschaft, die ich zu ihren Füßen niederlege. Und die Livree, die ich jetzt bewohne, umschließt eine zwar dienstergebene, aber bis jetzt noch ungediente Individualität.
Ist sein Vater auch Jäger?
Nein, er betreibt ein stilles, abgeschiedenes Geschäft, bei dem die Ruhe das einzige Geschäft ist. Er liegt von höherer Macht gefesselt und doch ist er frei und unabhängig, denn er ist Verweser seiner selbst. Er ist tot.
Wie verschwenderisch er mit 20 erhabenen Worten das sagt, was man mit einer Silbe sagen kann. Der Mensch hat offenbare Anlagen zum Literaten. Wer war also sein Vater?
Er war schülerischer Meister. Bücher, Rechentafel, die Bautzenpferdl, fand die Elemente seines Daseins.
Und welche literarische Bildung hat er ihm gegeben?
Eine Art Millefleur-Bildung. Ich besitze einen Anflug von Geographie, einen Schimmer von Geschichte, eine Ahnung von Philosophie, einen Schein von Jurisprudenz, einen Anstrich von Chirurgie und einen Vorgeschmack von Medizin.
Charmant. Er hat sehr viel, aber nichts gründlich gelernt. Darin besteht die Genialität.
Und das ist das Erste, was ich höre. Jetzt kann ich mir erklären, warum es so viele Genies gibt.
Schon seine blonden Locken zeigen ein Apoll-verwandtes Gemüt. War sein Vater oder seine Mutter blond?
Keins von alle zwei. Es ist ein reiner Zufall, dass ich blond bin.
Je mehr ich ihn betrachte und je länger ich ihn sprechen höre, desto mehr überzeuge ich mich, dass er nicht für die Livree passt. Er kann durchaus mein Domestik nicht sein.
Also verstoßen, verschmettert und vermalmt.
Keineswegs. Ich bin Schriftstellerin und brauche einen Menschen, der mir nicht als gewöhnlicher Kopist, mehr als Konsulent, als Sekretär bei meinem intellektuellen Wirken zur Seite steht. Und dazu ernenne ich Sie.
Mich? Glauben Euer Gnaden, dass ich imstand bin, einen intellektuellen Zuseitensteher abzugeben?
Zweifelsohne. Und es ist mir sehr lieb, dass die Stelle offen ist. Ich habe einen weggeschickt, den man mir rekommandierte. Einen Menschen von Gelehrsamkeit und Bildung. Aber er hatte rote Haare. Und das ist ein Horror für mich.
Die weite Welt ist viel mehr, als man glaubt.
Einen Bildungsbegriff, der davon lebt, zu sagen, wir wissen, was das ist, wir wissen, was die wichtigen kanonischen Texte sind, wir wissen, was die Ideale sind und eigentlich geht es uns darum, das zu hüten und zu vermitteln. Ich sage nicht, dass das deshalb schlecht ist, weil damit niemand was anfängt, damit fangen Leute was an. Und zwar exakt das, was sie immer damit angefangen haben, nämlich sich in einer bestimmten Weise ausdrücken zu können und auf ihre Weise ihren Doktor ins Zeug zu werfen, wenn sie sich für irgendwo anstellen, also wenn sie irgendwo was werden wollen. Gar nicht nur im Ministerium, das ist durchaus auch in der Wirtschaft möglich, dass man mit so einem Doktorat was machen kann. Man hat gelernt, mit einem bestimmten Jargon, das wird immer so sein. Und gegen die Leute hat auch die Wirtschaft nichts, ganz im Gegenteil. Und gut, aber das ist quasi die eine Sache. Ich selber bin eigentlich nur, das ist mehr so eine grundsätzliche Überlegung, wo ich gar nicht weiß, wie viele Vorschläge zu machen habe. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass wenn man möchte, also erstens bin ich der Meinung, dass die Universität als Universität, wenn man sich jetzt fragt, was wir hier verteidigen, quasi in der Institution, dann verteidigen wir eine Institution, in der überhaupt nicht es nur darum geht, Bildung zu vermitteln. Bildung und Philosophie können die Leute außerhalb der Universität alle anderen sogar besser. Zum Teil ist überhaupt nicht so, dass die produktivste Philosophie an den Universitäten passiert. Also das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es eine Institution gibt, die bestimmte Prozeduren des Erlernens, des Forschens, des sich Auseinandersetzens verbindet mit Karrierechancen. Das ist meine Meinung. Also alles andere, sonst ist es keine Universität. Eine Universität ist eine Institution, das ist ein staatlich geschaffener und garantierter Raum, in dem genau die Kombination erfolgt. Und die Leute machen das hier nicht, weil sie gebildet werden wollen, sondern weil sie was werden wollen. Und zwar was werden in einem ganz weiten Sinn. Man will auch was werden, wenn man zum Beispiel sich lernt auszudrücken in Begriffen der Multitude und sich zum Beispiel in bestimmten Gruppen so verhalten kann, dass man da dazugehört und dann zum Beispiel vielleicht auch in irgendeiner Weise wirksam wird. Also und in dem Sinn finde ich, darf man diese Koppelung, die darf man nicht nur nicht tabuisieren, die muss man völlig pathetisch besetzen. Also mir reicht das quasi gar nicht, das nur zurückzuweisen, zu sagen, das ist nicht klug, sich zurückzusehen auf den Bildungsbegriff. Es ist schlicht und einfach katastrophal falsch verstanden, was die Uni ist. Der soll das mit seiner Bildung machen. Es hat Hauslehrer auch schon früher gegeben. Der Wittgenstein hat seine Ideen auch nicht von der Uni gehabt, sondern von ganz woanders. Es gibt so total interessante produktive Zonen, aber das hat nur mit der Universität zu tun. Die Universität koppelt das. Sie gibt Leuten Degrees für eine bestimmte Art von Auseinandersetzung und die werden dann auch was damit.
Es ist die Klasse gerufen mit einem Kohl und schwarzen Haar. Und jede ist am Spiel. Ihnen was gar.
Du verlangst nach einer größeren Konfrontation und du gehst davon aus, dass diese größere Konfrontation produktiver ist. So lese ich deine Assoziationen. Wenn jetzt die Studierenden nicht in den entscheidenden demokratischen Gremien beteiligt sind, dann sind sie außerhalb dieser wichtigen demokratischen Entscheidungsstrukturen. Die Frage ist jetzt für mich, können Sie außerhalb dieser entscheidenden demokratischen Strukturen das politisch einbringen, was Sie vorher nicht konnten? Und das, glaube ich, ist illusionär, beziehungsweise ja fast anarchistisch. Also wo könnten denn die Studenten, sollen sie bei der Donnerstagsdemo zum Beispiel ihre Forderungen in Bezug auf das Universitätsgesetz einbringen oder wo? Oder zu Hause vielleicht, privat, im Kaffeehaus, im Hinterzimmer und so weiter und so fort. Also ganz konkret den Herbert gefragt, wo siehst du da die Möglichkeiten einer produktiven politischen Partizipation?
Wobei die Frage ist, wie weit die Leute bis jetzt wirklich mitbestimmen konnten.
Ja, ich bin da zutiefst gespalten, habe nicht wirklich eine Antwort. Gespalten zwischen auf der einen Seite der festen Überzeugung, die ich mit allen, die hier sitzen, teile, dass wenn das alles zugesperrt und zugedreht wird, das ziemlich miese Folgen haben wird, die sich auch zeigen werden. Da gibt es überhaupt keine Diskussionen. Auf der anderen Seite stimmt schon, was die Liesl sagt, es gab Konfrontationen, es gab auch Veränderungen, das ist völlig richtig, aber sie sind lange nicht das, was ich mir gewünscht habe und nicht nur sind sie das, nicht nur das, was ich mir gewünscht habe, sondern ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ein wenig betrachte ich es auch als gescheitert. Ich betrachte es ein wenig als gescheitert. Also zum Beispiel, um irgendein Ding zu sagen, wo man beides gut sieht, die, sagen wir, Habilitationskommissionen, ne? Um eine Sache zu nehmen. Es war in diesen Verhältnissen, die es bisher gegeben hat, wirklich eine extreme Errungenschaft und etwas ganz was Tolles, dass Habilitationskommissionen waren, Transparenz gezeigt haben. Es sind die Studierenden zu einem Teil unglaubliche Motoren gewesen, sie auch für die Studierenden Motoren, sich mit diesen Sachen sozusagen zu beschäftigen, auch in der Art und Weise, dass die Studierenden, die zum Teil dann sachlich viel besser informiert waren als verschiedene andere Lehrende. Das hat aber zum Beispiel, das hat zum Beispiel überhaupt nicht immer funktioniert. Das ist eine völlige, es war oft ein Glücksspiel, Manchmal waren die Studierenden genauso wenig informiert oder noch viel weniger informiert. Und vor allem hat es auf der Ebene der, sozusagen der Konsensbildung, die dann da stattgefunden hat, hat es nicht unbedingt zu etwas geführt, dass diese Form von Interessensgruppenbeteiligung am Institut zu einer wissenschaftlich gedeihlichen Konsensbildung oder Qualitätsbildung oder so geführt hat. Das hat es nicht geführt. Das war an vielen Stellen, sowohl von den Studierenden als auch meine eigene Tätigkeit, war es schlicht und einfach Alibi. Verheiztes Alibi, ja? Das muss ich auch dazu sagen. Und diese Form von Alibi-Funktion, die kannst du machen, ganz wurscht, wie die Paritäten sind.
Es geht zwar einerseits um diese Zuspitzung durchaus da in der Zwischenkriegszeit, das glaube ich schon, dass das besonders treffend ist, auch für uns hier in Österreich. Aber witzigerweise habe ich im letzten Wintersemester eigentlich in mehreren Vorlesungen ein Buch besprochen, in dem das nachgezeichnet wird für den gesamten deutschen Sprachraum ab 1880. Also da, quasi das ist die Ideologie des deutschen Gelehrtentums, die übrigens, das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zu dem, wie das bei dem Fuhrmann kommt, natürlich nicht einfach die Erfolgsstory dieser Gruppe darstellt, sondern umgekehrt ihre Gefährdung ideologisiert. Also quasi eine Ideologie darstellt, die sie eigentlich gefährdet, die darauf reagiert, dass sie gefährdet ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist von dem Fritz Ringer, das ist ein eigentlich ganz bekanntes Buch, das ist 69 auf Englisch erschienen und inzwischen schon lange auf Deutsch übersetzt und hieß eben The German Mandarins und heißt auf Deutsch Die Gelehrten. Und das habe ich recht ausführlich besprochen. Und das Tolle ist dran, wirklich das jetzt in Bezug auf dein Beispiel, dass das organisierende Moment der gesamten Ideologie der Begriff der Bildung und der Individualität ist. Und zwar für alles. Für den Wissenschaftsbegriff, für eben den Individualitätsbegriff, für die Geschichte, für die Gesellschaft, für alles. Und das ist total interessant, weil natürlich man soll es auch nicht insgesamt, das Interessante an dem Buch ist, dass der zeigt, dass es natürlich auch in dieser Gruppe von Gelehrten dann quasi zwei Optionen im Großen und Ganzen gibt. Eine traditionalistische, orthodoxe und eine modernistische. Und das sind Leute, die versuchen, bestimmte Elemente, auch gerade dann so Bildungsvorstellungen, mit Tendenzen der modernen Welt zu konfrontieren und die irgendwie neu zu denken. Leute wie der Kassierer würden dazugehören natürlich. Leute wie der Tönnies haben dazugehört. Da kann man ganze Reihe nennen. Also nur um auch darauf hinzuweisen, dass natürlich man auch nicht automatisch den Begriffen immer ansieht, was sie politisch und gesellschaftlich meinen. Aber ich finde natürlich, da drin klingt unglaublich stark die 30er Jahre an. Und außerdem ist so, das, was du mit dem Dirigenten gesagt hast, das natürlich auch wirklich seit Mitte des 19. Jahrhunderts, ist das Bild, ist die Symphonie und die verschiedenen Musiker sind das, und der Dirigent ist das Bild dafür, dass es eben ein Zusammenwirken im Ganzen gibt, das weder durch rechtliche noch durch, und schon gar nicht durch irgendwelche falschen demokratischen Vorstellungen geprägt ist, sondern von einem Ziel, das allen gemeinsam ist und wo jeder seinen Platz hat und das dann natürlich katholisch noch einmal verstärkt und aufgezeigt in den 30er Jahren auftritt bei uns in Österreich.
Zum einen mal, wie ich den Begriff verwendet habe, weil ich glaube, ein bisschen berührt sie das einfach nicht oder geht aneinander vorbei. Also zweckorientiert habe ich gemeint, ich habe Erfahrungen gemacht mit Einreichungen von Forschungsprojekten und da war die Erfahrung, dass wenn die zum Beispiel irgendwie anwendungsorientiert sind, wie was jetzt nicht arme Frauen in Burgenland, wo empirische Studien drinnen sind, alte arme Frauen, junge arme Frauen und was kommt raus? Also sozusagen Ratschläge dann am Ende der Studie kommt dann als Konklusion das raus, was man sich als Anfang als These gesetzt hat. Klar kommt nie was anderes aus, dass die sehr gut und leicht zu haben sind. Aber wenn jemand dann kommt und theoretische Arbeit vorschlägt, wo es von, ich weiß jetzt nicht, um eine Reflexion des Genderbegriffs à la Judith Butler oder so, wird man schwieriger das haben. Ja? Und in diese Richtung habe ich das gemeint. Die Universität muss, finde ich, was jetzt sowohl die Lehre, also die Forschung anbelangt, Wissensproduktion garantieren, die vornehmlich jetzt einmal theoretisches Interesse hat und auch sie freispielen kann gegen diese anwendungsorientierte Wissensproduktion. Diese Vereinnahmung auch, ja. Und dann, wo ich dir natürlich zustimme und euch beiden zustimme, ist, wenn ich sozusagen Autonomie meine, dann, dass das eine relative Autonomie ist. Das ist eh klar, das kann sozusagen keine völlige, uneingeschränkte sein. Aber zum Beispiel, da gehört es für mich dann auch dazu, dass ich über den Begriff des Zwecks mich auseinandersetzen darf und dass der in Frage gestellt werden darf. Weil gerade wenn ihr jetzt einfordert und sagt, das muss so und so den und den Zwecken folgen, dann wird irgendwann einmal, wird sozusagen nicht mehr vor die Situation gestellt sein, dass es da einen Konflikt und eine Macht sozusagen für Ausverhandlung gibt, was denn der gute Zweck ist. Ne? Weil das, was für die einen sozusagen es sinnvoll im Sinne einer Zweckerfüllung ist, wird es nicht für die anderen sein. Und man müsste aufpassen, dass sozusagen die Diskussion dann nicht in die Richtung gibt, dass es einer bestimmten Gruppe vorbehalten ist, zu entscheiden, was der Zweck ist. Und deshalb, um diesen Konflikt in Gang halten zu können, und so wie es ausschaut, wenn dann die Interessensvertreter der Industrie kommen und der Politik und die vorgeben, was der Zweck ist, dann stehen wir schön blöd da. Und von dem her, ja, das war mein Argument, muss er sozusagen einen Raum in der Universität selber geben, der sozusagen in einem gewissen Sinne zweckfrei ist und wo man mal ausverhandelt handeln kann, was denn im besonderen Fall das sein könnte, das sein muss oder nicht sein muss. So was gemeint.
Das Bestehen auf Zweckfreiheit der Forschung, der Wissenschaft, insbesondere aber natürlich der Bildung, gehört auch zentral zu dem, was seit 1880 zu den wichtigsten Forderungen quasi dieser Bildungsbürger gehört. Und das ist insofern interessant und das wird ganz stark da in diesem Buch historisch rekonstruiert. Und da plötzlich erscheint es einem nicht mehr so selbstverständlich und er macht darauf aufmerksam, dass es eine große Antipathie gegen Wirtschaft, Technik, Naturwissenschaften gibt, die eben solche Vorgaben machen könnten, aber bemerkenswerterweise zum Beispiel keine Antipathie gegen den Staat, der die Mittel der Universität zur Verfügung stellt und de facto allen denen, die zweckfreie Sachen drinnen machen, also im Sinn von nicht durch die Wirtschaft legitimierte Beamtenkarrieren garantiert. De facto ist 80% der Leute, bis vor kurzem, die Doktorate haben, die entweder die quasi nicht verwertbar sind in diesem Sinn, ja, sind gute Eintrittszeugnisse für irgendwelche A-Posten, bis vor kurzer Zeit gewesen. Also ich will damit sagen, das ist eine gute Folie auch, um nachzudenken über über Aspekte von dem, was die Zwecke sind, die mit so einem Studium verbunden sind. Weil, also mit Studium und Beschäftigung und Bildung, auch auf dieser individuellen Ebene. Also ich will sagen, ich finde diese Folie, dass dann jemand das eigentlich so anschaut und sagt, na eigentlich ist es bemerkenswert, wie wenig irritiert alle die Leute, die so wie der Jaspers zum Beispiel irrsinnig stark betont haben, wie wichtig das ist, dass es eben eine Bildung, eine individuelle Bildung gibt, die nicht orientiert ist an diesen ganzen Zwecken, dass alles, was da passiert, voll abhängig ist von der Finanzierung des Staats. Das macht niemandem was. Und hat quasi auch keine Art von Animositäten. Nie irgendwie hervorgerufen. Und das ist eigentlich bei uns auch der Fall. Also finde ich. Und das ist ein interessantes Erbe. Ich finde das vor allem angesichts dessen, dass der Staat ja eine ziemlich katastrophale Rolle im Laufe des 20. Jahrhunderts dann gespielt hat, auch gegenüber den Universitäten, ist es nicht so selbstverständlich, dass wir so eigentlich sagen, na, am liebsten wäre es uns, wenn das mit dem Staat bliebe und die Wirtschaft so weit weg wie möglich. Also das nur als ein Hintergrund, wo man eine Folie sozusagen, wo man darüber nachdenken muss. Oder sagen wir so, vielleicht noch einmal, um das nochmal zu reagieren, was es heißt in der Philosophie, rivalisierende Gegenstände überhaupt zu finden, ist völlig offen. Und ich finde, so könnte ich es auf den Punkt bringen, 90% von dem, was wir machen, schafft es nicht, rivalisierende Gegenstände herzustellen. Ich nehme mich überhaupt nicht aus. Also ich glaube, und das ist die Schwierigkeit. Wie macht man das, dass man das nicht tut, dass man nur Jargon vermittelt, wo die Leute dann halt halbwegs geschickt sich ausdrücken können und damit wenigstens irgendeinen Job finden. Also sondern dass sie wirklich ausstatten mit den Mitteln, solche zu konstruieren. Das ist das Schwerste, was es gibt. Und ich finde nicht, dass wir die, also ich selber stehe da eigentlich im Großen und Ganzen an, schon für mich und erst recht beim Vermitteln.
Glück und Verstand gehen selbst in Hand.
Er hat sehr viel, aber nichts gründlich gelernt.
Glück und Verstand gehen selbst in Hand in Hand.
Darin besteht die Genialität.
Glück und Verstand gehen selbst in Hand in Hand.
Er hat sehr viel, aber nichts gründlich gelernt.
Glück und Verstand gehen selbst in Hand in Hand.
Darin besteht die Genialität.